Haben Sie schon mal darüber nachgedacht, ist eigentlich Hure oder nicht vielmehr Freier der Sexkäufer ein Schimpfwort? Wenn Sie dem mehr nachgehen wollen, ich würde Ihnen anbieten, horchen Sie hinein in den folgenden Podcast.
Orden und Ehe. Der Podcast der Ordensgemeinschaften Österreich.
Am 30. Juli ist der internationale Tag gegen Menschenhandel. Aus diesem Anlass bin ich, Markus Lahner vom Medienbüro der Ordensgemeinschaften, nach Linz gefahren und sitze jetzt dem Marianistenpater Hans Eidenberger gegenüber. Er engagiert sich seit vielen Jahren für die Opfer von Menschenhandel, die es auch in Österreich gibt. Pater Hans hat mir vor unserem Gespräch das Du-Wort angeboten, daher sind wir in unserem Gespräch per Du. Pater Hans, erinnerst du dich noch an den Moment, als dir klar wurde, ich muss etwas gegen Menschenhandel tun?
Ja, wenn ich so zurückdenke, mittlerweile sind es ja auch schon über 10 Jahre, dass mich das Thema jetzt begleitet und beschäftigt. Es war schon diese Erfahrung, die auch sozusagen von Papst Franziskus damals klar ins Rennen geführt wurde, an die Ränder zu gehen. Und da ist mir schon bewusst geworden, wo schaue ich auch als Mann hin, was sehe ich, was nehme ich wahr? Und das ist für mich schon auch eine ganz wichtige Sache, was im Dunkeln ist, das sieht man nicht. Und als Mann schaut man vielleicht auf gewisse Bereiche nicht so hin. Und als ich dann wahrgenommen habe, da gibt es auch Situationen, die mich als Ordensmann berühren, die ausgeblendet sind, da den Blick mehr hinzuwerfen, dort sozusagen mehr Licht hinzubringen in dieses Dunkelfeld, da ist mir schon klar geworden, Ausbeutung existiert. Und da gab es diese Erfahrung, dass eben der Notruf sozusagen kam, dass eine Frau aussteigen wollte aus diesem Milieu der Ausbeutung, der sexuellen Ausbeutung. Und wenn man dann den Prozess hineingerät, dass man so einer Person helfen kann und dann sogar mit dem Auto fährt und diese Person sitzt auf dem Beifahrersitz, dann denkt man sich auch, wie kommen Menschen da hinein, wie kann man ihnen helfen? Das waren schon sehr emotionale, mich bewegende Momente, wo ich mir gedacht habe, ja, da gibt's Menschen, die da drinnen sind und Hilfe brauchen.
Du bist Ordensmann und da stellt man sich so landläufig eigentlich ein sehr beschauliches, ruhiges, zurückgezogenes Leben vor. Wie passt das mit diesem Engagement zusammen, das oft vielleicht auch in einem durchaus gefährlichen Umfeld stattfindet? Und wie geht's dir damit? Und hast du da vielleicht auch schon mal Situationen erlebt, wo es auch für dich ein bisschen gefährlich geworden ist?
Ja, Gefahr, die Definition Gefahr und der Blick sozusagen auf das Ordensleben. Unser Ordensgründer hat auch während der Französischen Revolution gelebt. Das war keine ungefährliche Zeit. Auch er ist sozusagen sehr wohl herausgefordert worden. Wofür lebt er? Hat eben auch die Erfahrung gemacht, dass Menschen unterdrückt werden. Und das ist, glaube ich, die entscheidende Frage auch für mich als Ordensmensch. Es geht ja für uns darum, Menschen in die Freiheit zu begleiten. Und diese Frage, wer ist denn unfrei, wer bräuchte Hilfe, wer braucht sozusagen einen Exodus aus dieser Gefangenschaft, Menschen in die Freiheit zu führen, das ist sozusagen auch meine Gottesvorstellung und auch für mich als Mann. Und da muss ich auch dazu sagen, ist das für mich immer wieder ganz interessante Situation, wenn man eben gefragt wird, du beschäftigst dich als Mann mit diesem Thema, wie wenn das etwas total Ungewöhnliches und Außergewöhnliches wäre. Aber gerade diese Fragestellung zeigt ja auch schon, dass sich Männer viel zu sehr aus der Verantwortung in diesem Bereich herausnehmen, wie wenn diese Frage sie gar nicht betreffen würde. Und in Wahrheit, da sind wir jetzt auch wieder bei dem Thema, wie ich erwähnt habe, Dunkelfeld. Da bleiben sehr viele im Dunkelfeld, in der Anonymität, wie wenn sie mit dem Bereich Ausbeutung nichts zu tun hätten. Und meistens sind es ja Männer, die Frauen dann auch sexuell ausbeuten. Also die Männer haben es bisher sehr geschickt verstanden, sich aus dem Diskussionsfeld herauszuhalten und es zu einem fast reinen Frauenthema zu machen, was es ja nicht ist.
Ja, da sind wir vielleicht auch schon bei dem grundsätzlichen Thema. Was muss man sich konkret unter Menschenhandel vorstellen? Und was, wie passiert das? Wo passiert das? Auch bei uns in Österreich. Viele bekommen da nicht wirklich was mit und glauben, das passiert irgendwo in der dritten Welt oder fernweg von unseren Landesgrenzen.
Ja, Menschenhandel ist sicher ein internationales Netzwerk, das da existiert. Also das geht über Kontinente hinweg und da ist halt Österreich irgendwo mittendrin. Das muss man einfach ganz nüchtern so sehen. Menschenhandel existiert natürlich, wird auch von der UNO und von all diesen internationalen Gremien natürlich diskutiert und immer wieder erläutert. Die Methoden, warum kommt es auch dazu, ist natürlich schon ganz klar. Die Masche, die sehr oft verwendet wird, ist eben denen, denen es momentan nicht so gut geht, ein besseres Leben zu versprechen. Das ist an und für sich immer so der Ansatz, die Methode. So kann man ja jemanden locken sozusagen. Und was dabei auch sicher ganz wichtig ist, diese Methode des Lockens war wahrscheinlich früher, ist jetzt nur eine Vermutung, noch mehr mit äußerer Gewalt verbunden. Ich würde nicht sagen, dass die äußere Gewalt es nicht mehr gibt, aber es ist diese innere Abhängigkeit dazugekommen. Früher hat man vielleicht mit mehr äußerer Bedrohung, jetzt sage ich nur kurz im Bild, mit der Pistole sozusagen jemanden irgendwie zu etwas gezwungen. Heute geschieht das ganz subtil psychologisch mit dem Handy.
Wie passiert das ganz konkret? Kannst du da Beispiele nennen?
Ganz konkretes Beispiel. Wir haben ein Bordell besucht in Freistadt eben. Ich kenne den Bordellbetreiber, haben darüber gesprochen, wie das so ist. Er hat selber zum Beispiel gesagt, wenn ein Bordell mehr als 10 Personen da drinnen hat, die da arbeiten, sind die sicherlich illegal. Er sagt, ein Bordell mit mehr Personen als 10 zu führen, ist eigentlich nicht recht möglich in der Praxis, ist eine Aussage dieses Bordellbetreibers. Warum ich das erwähne? Weil es dort dann auch einen Fall gegeben hat, dass zum Beispiel eine Frau geschlagen wurde, ein blaues Auge hatte, ins Krankenhaus gekommen ist. Natürlich wird sie dann dort befragt, was ist passiert. Diese Frau, die aus Rumänien war, hat keine Aussage gemacht. Das ist ja auch immer diese Thematik mit den Aussagen. Keine Aussage gemacht, hat nur ein Handy verlangt, hat ihre Familie angerufen. Es ist jemand gekommen, die haben sie im Krankenhaus abgeholt und sie wurde wieder zurück nach Rumänien gebracht. Also wie geschieht das konkret? Sehr viel über Kommunikation. Sehr viel über die eigene Familie, über die Verwandtschaft. Das ist jetzt auch eine Aussage, die ich zitiere. Sehr oft ist die eigene Verwandtschaft der Zuhälter einer Prostituierten. Ist jetzt ein Zitat, das ich da verwende. Es ist so ein Gefüge, ein Netzwerk, in denen diese Personen drinnen stehen und daher dieses anlocken oder eben ihnen zu versprechen, du tust das für unsere Familie, du tust das für deine Kinder, geh in den Westen, dort verdienst du mehr und fang irgendwann in der Gastronomie und dann endet man sozusagen im Bordell. Das ist irgendwie diese klassische Szene, die da stattfindet. Natürlich läuft nicht alles in diesem Modell ab, aber das ist ein sehr häufiges Modell und es fahren natürlich immer wieder Busse, die Leute bringen und abholen. Ansonsten wäre es ja zum Beispiel auch nicht möglich, dass manche Laufhäuser und so werben, täglich neue Girls oder wöchentlich neue Frauen. Wie könnte das sonst sein, wenn da nicht wirklich ein Mobilitätssystem da auch dahinter stehen würde?
Und du hast einmal, habe ich auch gelesen, diesen Ausspruch getätigt, nicht Hure ist eigentlich ein Schimpfwort, sondern Freier. Kannst du da vielleicht noch ein bisschen was dazu sagen?
Ja, das ist mir auch sehr bewusst geworden. Also seit ich mich mit dem Thema mehr beschäftige, geht es mir generell ums Nachdenken drüber, ums Reden drüber, welche Gedanken, Netzwerke begleiten eigentlich auch dieses Thema. Und das ist natürlich die Frage, Bewusstsein zu schaffen und auch Männersprache zu hinterfragen. Weil natürlich aus der Vergangenheit heraus die Männer definiert haben, wie Frauen auch im Bereich der Prostitution bezeichnet werden. Und da ist mir eigentlich sehr bewusst geworden, das war ein konkretes Ereignis im Stadion in Deutschland, wo also ein großes Plakat ausgerollt wurde, Hurensohn. Und das gilt als Schimpfwort. Und ich habe mir gedacht, Hurensohn, warum ist das eigentlich ein Schimpfwort? Weil Hure bedeutet einfach, das war eine Prostituierte, zu der ist ein Freier, wie sie sich nennen, gekommen. Ich sage Sexkäufer, er kauft sich ja Sex. Freier ist so ein altes Wort, das eigentlich mit jemandem freien und in eine Beziehung hineinzuführen, und das hat mit Beziehung überhaupt nichts zu tun, sozusagen sich Sex zu kaufen. Wie kann diese Frau, die sozusagen, sage ich es mal so zugespitzt, gekauft wird, dabei schwanger wird, diesen Sohn, dieses Kind zur Welt bringt und es erzieht und in die Welt setzt, ihm dieses Leben schenkt, wie kann das Schimpfwort sein, Hurensohn? Es ist doch vielmehr der Mann, der Eigentliche, der das Schlechte sozusagen tut, er kauft sich etwas, übernimmt null Verantwortung, haut wieder ab, zahlt sicher keine Alimente, das ist allgemein so. In dem Bereich werden die Freier ja nicht ausgeforscht. Die Frauen würden sich ja gar nicht trauen, dem auch nachzugehen, zum Beispiel eine Anzeige zu machen. Und da sieht man, dass Männersprache und Männerbilder vielen Frauen und Prozessen aufgestülpt wurden. Und von daher gesehen ist für mich nicht Hurensohn das Schimpfwort, sondern diese Frau ist zu achten, zu schätzen, dass sie in ihrer Notsituation halt auch eben Geld verdienen wollte und das über Prostitution, dieses Kind aber auch angenommen hat, während das eigentliche Schimpfwort wäre Sexkäufer, der schaut nur einmal kurz rein, kauft sich etwas und verschwindet wieder. Das ist für mich das negative Verhalten.
Ja. Sehr, sehr eindringliche Worte. Danke. Wenn wir jetzt auf dein Engagement schauen, du bist in der Organisation aktiv gegen Menschenhandel, aktiv für Menschenwürde in Oberösterreich tätig. Da gibt es sozusagen ein Netzwerk der Hoffnung, das da geknüpft worden ist. Und da sind auch sehr viele Ordensleute in diesem Netzwerk tätig. Kannst du uns vielleicht kurz erzählen, was da genau von Orden gemacht wird?
Ja, das ist sicher auch so ein Initiationsprozess gewesen. Solvodi ist ja eine Gemeinschaft, ein Verein, der sich eben dafür einsetzt, Solidarity with Women in Distress, also Solidarität mit Frauen, die in Not sind, die in einer Notlage sind. Und dieser Verein wurde eben jetzt vor 11 Jahren gegründet. In Wien, der Verein Solvodi Österreich, da bin ich jetzt auch Mitglied. Und eben über die Schwester Maria Schlackl wurde dann aufgrund dieser Zugehörigkeit zum Verein Solvodi auch diese Initiative in Oberösterreich gestartet. Eben vor 10 Jahren haben wir gerade gefeiert im Herbst. Und diese Initiation, sozusagen dieser Verein, der mal klar hinschaut, wo gibt es so Ausbeutungsfelder, das war für mich schon auch sehr wichtig, da mich dann einzuklinken und eben diesen Prozess zu begleiten. Wir treffen uns 5-mal, 6-mal im Jahr als Initiative. Wir sind ungefähr 7 Personen, die wir uns da austauschen über Themen, was es so alles gibt. Wir sind auch eine ökumenische Gruppe. Und da bereiten wir verschiedene Dinge vor. Was ganz wichtig ist, ist natürlich der Europäische Tag gegen Menschenhandel am 18. Oktober, wo wir jedes Jahr so ein Thema, einen Aspekt herausholen. Das ist sehr breit aufgestellt, wie zum Beispiel gerechte Entlohnung würde sicherlich viel weniger Ausbeutung dann nach sich ziehen. Weil wenn Menschen gerecht behandelt und entlohnt werden, sind Menschen nicht so ausbeutbar. Oder die Initiative hat ja den Namen gegen Menschenhandel für Menschenwürde. Das war uns auch klar, das ist uns mehr und mehr bewusst geworden. Wir sind nicht nur gegen etwas, sondern wir sind auch für etwas. Und zwar wofür? Für Würde, weil wir glauben, ein Mensch, der seine Würde spürt, der gut in sich zu Hause ist, ist weniger ausbeutbar. Es ist meistens die Not, die einen Menschen ausbeutbarer macht. Die Not ist ganz klar, bringt ihn in eine Notlage, in eine Zwangslage, wo andere sozusagen leichteres Spiel haben.
Ich würde nur kurz gern noch einmal nachfragen. Du hast Solvode erwähnt. Kann man das konkret machen, wie diesen betroffenen Frauen da auch wirklich geholfen wird? Das ist ja eine ganz tolle Einrichtung. Und das denke ich, sollten wir auch noch ein bisschen näher beleuchten.
Ja, Solvode ist eine Gründung von der Schwester Lee Ackermann. Sie ist leider jetzt auch voriges Jahr verstorben. Sie hat diesen Ansatz gehabt, Frauen brauchen Hilfe und brauchen einen Ort, wo sie sozusagen diese Ausstiegshilfen bekommen. Weil, das ist ja auch ein ganz konkretes Beispiel dafür, viele derjenigen, die in der Prostitution arbeiten, kommen aus dem Ausland. Und die schaffen es hier persönlich nicht, das war zum Beispiel auch so bei dem Fall, den ich da auch erwähnt habe am Beginn, diese Frauen schaffen es nicht alleine herauszukommen aus diesem Milieu. Und da gibt es eben die ganz konkreten Ansätze dazu, dass man solche Menschen begegnet, Kontakt mit ihnen aufnimmt und dann eben in Schutzhäusern, in Schutzwohnungen sie begleitet. Und der erste Prozess ist einfach nur Stabilisierung der Persönlichkeit. Wer in so einem Bereich arbeitet, ist meistens psychisch einfach wirklich fertig. Sehr oft sind natürlich Drogen und Alkohol im Spiel. Man weiß, die Arbeitszeit ist mehr in der Nacht als am Tag. Einfach einen Lebensrhythmus, eine Stabilität zu finden, das ist einmal ganz wichtig am Beginn. Und das findet in solchen Schutzhäusern statt. Und in Wien gibt es eine solche Schutzwohnung von Solvode, die begleitet wird und betreut wird vom Verein Solvode Österreich. Also es braucht sicherlich mehrere Schritte und ich glaube, der allererste Schritt ist der allerschwierigste. Heraus aus diesem Netzwerk der Überwachung, der Einschüchterung, der Not, der Ungewissheit. Ich glaube, man soll sich das wirklich so vorstellen, ich würde selber in ein fernes Land reisen. Ich sage jetzt einmal, ich fahre nach Indien und komme dort in die Situation, wo ich ausgebeutet werde. Wo fange ich da an, da herauszukommen? An wen wende ich mich? Wer versteht mich? Wer kann mir helfen? Genauso geht es diesen Frauen hier bei uns in Österreich.
Vielleicht jetzt wieder mehr noch auf diese grundsätzliche Ebene zurück. Die Bewusstseinsbildung und die gesellschaftliche Aufklärung sind ja auch Schwerpunkte eurer Tätigkeit. Ich habe da von einem nordischen Modell gelesen, das von euch da immer wieder ins Treffen gebracht wird. Kannst du uns da auch noch ein bisschen was dazu sagen? Was kann man sich darunter vorstellen?
Vielleicht steige ich dazu auch noch mit einem Zitat ein, auch wieder mit Männersprache, damit wir auch auf dem Boden der Realität in Österreich mehr ankommen. Das eine war in dieser Hurensohn von Deutschland im Stadion. Es gibt auch einen Spruch, der, glaube ich, auch sehr, sehr viel sagt. Es war in der Corona-Zeit in Hütteldorf im Stadion von den Rapid-Fans ausgehangen, wo eben keine Zuschauer sein durften, keine Fans reingelassen wurden ins Stadion, weil es eben aufgrund der Corona-Maßnahmen nicht möglich war. Und da stand eben der Satz dabei, ein Stadion mit leeren Plätzen ist wie eine alte Schirche Wetzen. Also ein Männerspruch, würde ich sagen, von Fans aus der Rapid-Szene, wo die Sprache verwendet wird, Frauen ganz schlecht zu machen, also eine ganz schirche Alte, mit der man Geschlechtsverkehr hat, so ist es ungefähr, wie man ein Stadion mit leeren Plätzen hat. Was läuft da in den Gehirnen der Männer ab? Und für mich ist das jetzt ganz wichtig, was das nordische Modell betrifft. Wir müssen die Männer mehr in die Verantwortung, ins Blickfeld, in die Sprache, wie wir Bewusstsein bewerten. Das muss viel mehr hereingerückt werden. Sehr viele, wie schon erwähnt, machen das zu einem Frauenthema. Das ist kein Frauenthema. Und auch von der heutigen Politik her müssen wir wohl einen Schritt dann noch weitergehen. Und nordisches Modell ist politisches Modell. Den einen Schritt sozusagen noch einmal weitergehen, dass wir mitbedenken, was diese diese Männer mit ihrem Sprech, mit ihrer Haltung, mit ihrer Frauenhaltung bewirken, weil es ist zu wenig, nur Schutzhäuser für Frauen zu bauen. Und viele Einrichtungen gehen davon aus, wir brauchen noch mehr Schutz für Frauen. Die Frauen müssen noch mehr behütet werden. Die Frauen, also lauter so Frauenaktionen. Natürlich sind die gut, aber mir fehlen die Männer. Wo sind die Männer? Männerschulung, Männer neu sozusagen denken lernen, Umgang mit Frauen, gewaltfrei leben. Das ist ja eine Männerfrage, nicht nur eine Frauenfrage. Und da würde genau das nordische Modell ansetzen. Es heißt eben deshalb so, weil es in Schweden 1999 entstanden ist, sich in den nordischen Ländern verbreitet hat und in Kanada in Kraft ist, in Frankreich in Kraft ist. Und in Deutschland momentan sehr heiß diskutiert wird. Also es ist direkt an unserer Grenze. Leider ist es bei uns noch viel zu wenig bekannt. Und eben, was zeichnet dieses nordische Modell aus? Es besteht aus 4 Säulen.
Ja, und wie schauen die 4 Säulen aus? Kannst du das noch kurz erklären?
Ja, die 4 Säulen bestehen darin, die erste wäre diejenige, dass die Frauen, die in der Prostitution arbeiten, völlig entkriminalisiert sind, was sie ja zum Beispiel in Österreich nicht sind. Er möchte eine Prostituierte aussteigen aus der Prostitution und man kommt drauf, sie ist illegal hier oder hat Steuern hinterzogen, muss sie die Steuern nachzahlen. Und bei uns in Österreich. Im nordischen Modell braucht sie nichts nachzahlen, sie ist völlig entkriminalisiert, braucht keine Strafen, nichts zahlen. Sie ist völlig frei, wenn sie aussteigen möchte, dass sie aussteigen kann, ohne negative Folgen. Entkriminalisierung dieser Frauen. Ausstiegshilfen, habe ich erst auch schon erwähnt, ohne Hilfe, ohne eine Leiter kommt man aus dem Loch sozusagen nicht raus. Man braucht Angebote, Hilfe vom Staat her, sprachlich braucht man Hilfen, dass man da rausfindet. Dann eben diese Bewusstseinsbildung in der Gesellschaft, in der Bildung. Es ist ein Bildungsauftrag an die Schulen, ein Bildungsauftrag an die Gesellschaft, dass Männer Frauen achten. Dass man eigentlich Frauen nicht kauft, sondern mit Frauen setzt man sich in Beziehung. Mit Frauen geht man Beziehung ein und Sexualität hat diesen Ort da drinnen einer menschenwürdigen Begegnung. Also das wäre auch so ein wichtiger Ansatz. Und die vierte Säule ist eben die, damit die Polizei auch handeln kann, und das ist ein ganz wichtiges Instrument der sogenannten Beweislastumkehr. Das heißt, nicht die Prostituierten müssen jetzt bei Gericht irgendwie was einfordern von den Freiern, wie es bei uns in Österreich der Fall ist. Wenn irgendwas auftritt, ist die Prostituierte dazu verpflichtet, eine Anzeige zu machen und den Zuhälter oder irgendjemanden anzuzeigen. Im nordischen Modell ist das genau umgekehrt und ich finde das frauenfreundlich und viel gerechter. Da ist die Prostituierte ja entkriminalisiert und der Freier oder der Bordellbetreiber oder so, diejenigen werden belastet und die Polizei kann sofort Maßnahmen beginnen. Sie brauchen keine Aussage von der Prostituierten, während bei uns muss es zuerst eine Aussage der Prostituierten geben und die gibt es meistens nicht. Dadurch ist mehr Gerechtigkeit im Sinne einer juristischen Verfolgung auch gegeben.
Und für dieses nordische Modell setzt du dich auch ein und dein Netzwerk will Bewusstsein in diese Richtung schaffen. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, das würde ich so sehen, weil, glaube ich, der Wert der Person im Mittelpunkt steht. Die unanpassbare Würde der Frau, die muss im Mittelpunkt stehen. Es darf nicht sein, dass jemand anderer über eine Person verfügt und nachher keinerlei Rechenschaft abgeben muss darüber. Wäre zum Beispiel auch ein Hinweis, in Deutschland ist das schon eingeführt auch, dass Freier verantworten müssen, dass sie, wenn sie merken, dass diese Frau nicht freiwillig da ist, wären sie eigentlich verpflichtet, das zur Anzeige zu bringen. In Österreich gibt es das zum Beispiel noch gar nicht. Wenn ein Freier sogar merkt, die ist ganz unfreiwillig da, es gibt ja sogar beeinträchtigte Personen, die von Familienmitglieder in die Prostitution geschickt werden. Selbst da wäre ein Freier bei uns in Österreich nicht verpflichtet, irgendwas zu tun. Die werden völlig aus der Konsequenz herausgehalten und das finde ich nicht richtig. Und bei uns im Orden ist das auch so von der Gründung her. unser Ordensgründer, der selige Willem-Joseph Chaminade in Bordeaux, wo es natürlich auch Prostitution gegeben hat, wie in jeder Hafenstadt, das war früher so üblich. Er ging eigentlich wöchentlich in ein Haus, wo ihn Prostituierte, auch so eine Schutzwohnung, würden wir heute sagen, gehabt hat. Hat zusammengearbeitet mit einer Frau, die dieses Haus begleitet hat und hat mehr oder weniger wöchentlich dort eine Messe gehalten. Also es ist auch diese Spiritualität, Menschen in der Not zu begleiten und zu helfen, von Anfang an da gewesen, weil uns auch die ganzheitliche Menschenentfaltung ein Anliegen ist. Also mit dem Herzen glauben, das ist so ein Leitsatz für uns. Und Herz bedeutet ja doch die Mitte der Person stärken.
Ja, das ist ein schöner Übergang. Ich würde jetzt nämlich noch gern ein bisschen auf den Menschen hinter diesem Engagement blicken und dir noch ein paar persönliche Fragen stellen. Ganz konkret. Du arbeitest viel mit Menschen, die wirklich alles verloren haben. Vertrauen, Würde, Heimat. Gibt es da etwas, was du von diesen Menschen gelernt hast, was du dir auch für dich persönlich mitnehmen kannst?
Ja, Lernen ist immer ganz wichtig und in dieser Gegenseitigkeit unterwegs zu sein. Ich glaube auch, dass das ganz wichtig ist, nie eine Einbahn zu sehen, sondern dass wir von diesen Menschen, die in Not sind, wirklich auch lernen können. Nämlich lernen können, wo man auch ohnmächtig ist. Die Ohnmacht gibt es im Leben und Hilfe annehmen zu können. Jeder Mensch braucht auch sozusagen jemanden, der einem hilft in Phasen der Krise, wo er alleine nicht mehr weiterkommt, auch nicht mehr weiter sieht. Also dieses Bild von der Dunkelheit, vom Dunkelfeld, ich halte das für ganz, ganz wichtig. Sozusagen jeder kommt einmal in eine Betriebsblindheit hinein. Und da wieder die Augen zu öffnen, da Licht hineinzubringen, wieder zu sehen, wohin könnte der nächste Schritt gehen. Das kann man sicherlich da in dieser Situation lernen. Und es ist das Leben ein Gehen von Schritt zu Schritt. Man kann einfach auch, jetzt wieder das Thema Ausstieg, nicht überspringen. Das ist kein Sprung, das sind Schritte, Schritte, viele Schritte, sogar über Jahre hinweg. Und was man auch sicherlich lernen kann von diesen Frauen, Personen, es gibt natürlich auch Männer, aber das ist ein kleiner Prozentsatz, was man von denen lernen kann, dass Menschen in Situationen hineinkommen, in die sie gar nicht hineinkommen wollten. Es gibt oft Umstände, Nöte, äußere Bedrängnisse, vielleicht auch Liebe zu anderen, wo sie sagen, nein, ich bleibe da drinnen oder ich halte das aus, um meiner Kinder willen, um meiner Familie willen, wo aber natürlich schon gefragt werden muss, darf man Unrecht und Ausbeutung so lange aufrechterhalten, um anderen zu helfen? Da gibt es sicher Grenzen.
Gibt's ein Bibelwort oder ein Gebet, das dich in deinem Wirken ganz besonders begleitet?
Bibelwort, ich würde sagen, der Gottesname. Wenn ich jetzt auch ein bisschen so von unserer österreichischen Mentalität rede, im Wiener Raum gibt es ja auch diese Bezeichnung der Herrgott. Wenn der Herrgott nicht will, nutzt es gar nichts, heißt es in einem heurigen Lied. Herrgott setzt sich eigentlich zusammen aus Herr, das ist also Adonai, steht für Jahwe, und Gott für Elohim, Herrgott. Das ist unser Gottesname aus dem Ersten Testament her. Und Jahwe ist der Aufbruchsgott aus dem Exil aus Ägypten. Das ist die Dynamik der Befreiung und weg aus der Sklaverei. Das ist für mich eine ganz zentrale Botschaft. Aber es kommt auch Gott dazu. Und Gott bedeutet Beheimatung, zu Hause sein, bei sich wohnen, bei sich ankommen. Also Herr, Gott bedeutet eigentlich Dynamik der Veränderung, keine Sklaverei. Und doch einen Ort auch immer wieder zu haben, wo wir wohnen, wo wir bejaht sind, wo wir die Würde spüren, wo wir nicht unterwegs sein müssen, sondern ausruhen können. Und das ist für mich dieses Gottesbild, das für mich ganz wichtig ist, auch für mein eigenes Ordensleben, diesen Herrgott sehr ernst zu nehmen, jeglicher Sklaverei ein Nein zu sagen, wo Menschen leiden, wo Menschen in die Dunkelheit gedrängt werden, herausholen ins Licht, das ist prophetisch, das ist Jesaja, heraus aus der Dunkelheit ins Licht, und aber nicht ins Leere hinein, sondern in eine Gottesbegegnung hinein, in eine Erfahrung. Gott wartet auf dich, stützt dich, heilt dich, nährt dich. Das wäre so mein Gott, der mich begleitet und auch in dieser Arbeit immer wieder wichtig ist und steckt sozusagen auch im Titel unserer Initiative drinnen. Gegen Menschenhandel, für Menschenwürde. Jahwe wäre gegen Menschenhandel. Elohim, Gott, ist für Menschenwürde. Das wäre diese Kombination.
Ja, sehr schöne Gedanken. Danke. Vielleicht jetzt noch eine nachdenkliche Frage. Wenn du so viel Leid begegnest, gab es da auch Momente, wo du zu zweifeln begonnen hast, eventuell eben auch mit diesem Gott ein bisschen gehadert hast?
Ja, angesichts so doch der Frage, man sagt so, es gibt ungefähr 10.000 solcher Personen bei uns in Österreich, angesichts dieser Zahl, und man kann einigen wenigen helfen, doch irgendwie die Erfahrung der Ohnmacht, ist es sozusagen nicht irgendwo viel zu wenig und fast sinnlos sozusagen. Aber ich glaube, jeder einzelnen Person, der man helfen kann, ist es schon wichtig und gut. Aber dass man da auch Krisen hat und dass natürlich auch diese Leute, die da herausgehen wollen, selber in die Krise kommen, das gibt einem selber auch zu schaffen, wenn man merkt, man glaubt eben, da kommt jemand heraus und nach einem Jahr ist die Person vielleicht wieder auch drinnen, wieder in diesem Prostitutionsgeschäft drinnen, weil sie es einfach mit einem, zwei Schritten nicht schafft. Und das anzunehmen, dass so ein Weg sehr wohl wieder einen Anlauf braucht, wieder eine Bewegung braucht. Und ja, ich würde es fast ein bisschen vergleichen mit wenn jemand sozusagen Alkoholiker ist und da aussteigen möchte, das geht auch nicht so leicht. Und die Menschen, die da drinnen sind, sind auch so in einem Wirrwarr von vielen Dingen, die sie nicht leicht aussteigen lassen. Das sind schon Momente, wo man sich denkt, boah, schafft man das, geht das, hat das einen Sinn, wird das ein Ziel erreichen, wird das ein Leben verändern? Aber ich glaube, die andere Seite, dass es auch eine Botschaft, auch an die Politik, an die Gesellschaft ist, dass wir solche Personen einfach nicht eben im Dunkelfeld lassen, wo sie niemand sieht und niemand drüber spricht, das geht auch nicht.
Ja, dann würde ich schon langsam zum Abschluss unseres Gesprächs kommen und da noch eine Frage an dich richten. Wenn jetzt jemand von unseren Hörerinnen oder Hörern sagt, ich möchte diesen Opfern von Menschenhandel auch helfen, aber nicht weiß, was er da konkret tun kann. Was hättest du da für eine Botschaft?
Ja, konkret tun, ich glaube, zwei Dinge würden mir wichtig sein. Das eine wäre wirklich, das Thema einfach mehr zu besprechen, auf abwertende Bezeichnungen für Frauen mehr einzugehen. Das trifft vor allem dann auch Männerrunden, wenn also Männer da ins Gespräch kommen, wo man ja eindeutig auch merkt, dass manche Bezeichnungen den Frauen gegenüber abwertend sind. Solche Dialoge nicht einfach kommentarlos sozusagen wahrzunehmen, sondern dagegen aufzustehen. Also die Sprache, die scheint mir ganz, ganz wichtig zu sein. Und es ist auch, ich sage es einmal so, auch ein bisschen Ausländerfeindlichkeit, weil es sind ja 95% der Prostituierten Ausländerinnen. Also das heißt ja auch nicht, aha, das sind ja Österreicherinnen und mit denen reden wir so. Nein, es ist sehr oft eine abwertende, ausländerfeindliche Sprache, die da auch verwendet wird. Und wir wissen ja, je mehr man jemanden abwertet, umso eher kann man ihn auch ausbeuten, ohne eigenes schlechtes Gewissen dabei zu haben. Das ist ein Thema, Sprache, aufstehen gegen abwertende Sprache. Das andere wird schon auch, muss einfach auch sagen, ein ganz konkreter Aufruf. Das Schutzhaus in Wien finanziert sich rein durch Spenden. Das sind Leute, die sind angestellt, die sind therapeutisch tätig, Begleitung, das Haus, den Personen, die dort wohnen, auch finanziell unter die Arme zu greifen. All das geht nur über Spenden. Wir kommen vom Staat oder von sonst jemandem nichts. Die Ordensgemeinschaften spenden etwas und eben wir hoffen auch auf andere Spenden. Wenn da jemand Solvodi unterstützen würde mit einem finanziellen Beitrag, der hilft ganz konkret diesen Frauen, die in diesem Ausstiegsprozess da drinnen sind. Und ich glaube, Homepage kann man ja überall nachschauen bei Solvodi, da findet man die Daten, wenn man da mildtätig tätig werden möchte.
Ja, fein. Das ist ein schöner Abschluss unseres Gespräches. Wir hoffen, dass dieser Appell auch wirklich ankommt. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, lieber Pater Hans, für das informative und sehr emotionale Gespräch auch. Wir wünschen dir weiterhin viel Erfolg in deiner Tätigkeit und ich bedanke mich noch einmal ganz herzlich bei dir.
Ich mich auch ganz herzlich bedanken für die Fragestellung und so hindurchzuführen durch diese ja nicht so leichte Thematik. Herzlichen Dank.
Falls Ihnen gefallen hat, was Sie gehört haben, empfehlen Sie uns doch gerne weiter. Orden on Air, den Podcast der Ordensgemeinschaften Österreichs, können Sie auf unserer Website www.ordensgemeinschaften.at oder überall, wo es Podcasts gibt, hören. Falls Sie uns etwas mitteilen möchten, schreiben Sie uns gerne an medien@ordensgemeinschaften.at.